In der heutigen Folge Diversified Deals sprechen Paul und ich über Fujisoft. Wir sprechen über einen möglichen IPO in Indien, über Birkenstock und geben endlich den lange versprochenen Deep Dive zu Private Equity in der NFL. Viel Spaß!
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Diversified Deals. Jetzt endlich mal wieder in der richtigen Zusammensetzung. Paul, schön, dass du dabei bist.
Ja, schön, dass es mal wieder klappt. Lang ist es her.
Das stimmt, das stimmt. Vorab unser Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Starten wir, Paul, vielleicht mal mit einem Deal, der jetzt heute bekannt wurde. Wir nehmen auf, 26. Februar, also am Mittwoch, der jetzt gar nicht so spezifisch unbedingt den Private Market behandelt, sondern es gibt einen Deal über die seltenen Erden in der Ukraine, Paul.
Genau, richtig. Ja, total richtig. Und passt natürlich, wie du sagst, nicht so ganz in den Private Market Sektor, ist aber, glaube ich, sehr spannend, auch natürlich, weil da viel dran hängt, auch in Richtung Rohstoffe, Commodities und so. Also da entscheidet sich natürlich viel. Der Deal ist jetzt noch nicht final und bei Trump wissen wir, alles, was vor Finale ist, ist ganz sicher nochmal abänderbar. Insofern ganz großes Work in Progress draufgebappt. Ja. Der aktuelle Deal sieht so aus, dass 50% der Umsätze, die die Ukraine zukünftig erwirtschaftet, mit dem Verkauf und der Weiterverarbeitung von diesen seltenen Erden in einen Topf eingezahlt wird. Aus dem Topf sollen Rekonstruktion, also von ukrainischen Gebieten bezahlt werden, aber eben ja auch natürlich ein Stück weit Rückzahlungen an Partner, die die Ukraine mit militärischen Waffen und mit anderen Hilfsgütern in den letzten Monaten unterstützt haben, in den letzten Jahren. Genau, die konkreten Details, wer jetzt was und wie bekommen soll und was darüber hinaus noch vereinbart werden soll, das steht noch nicht, ist noch nicht klar. Mhm. Morgen, wenn ihr diesen Podcast hört, es ist dann schon der Freitag, da sprechen dann auch Zelensky und Putin genauer zum Deal.
Genau, genau. Also dadurch, dass Putin, sage ich schon, dadurch, dass sich Trump ja als Dealmaker bezeichnet, mussten wir natürlich das Thema auch Diversified Deals Podcast mit reinnehmen, halten euch da aber auf jeden Fall auch mit auf dem Laufenden.
Genau.
Paul, dann was hast du noch mitgebracht? Ich sehe jetzt hier in unseren Aufzeichnungen, wir wollen über Fujisoft reden. Erzähl doch mal, der größte Take-Private-Deal Japans. Klingt auf jeden Fall schon mal so, als ob er perfekt für diesen Podcast geeignet ist.
Genau so ist es, ja. Also zumindest für dieses Jahr. Das Jahr ist noch jung, aber der Deal ist schon sehr groß. Es geht um Fujisoft. Fujisoft gibt es seit den 1980ern. Das ist ein großer japanischer Software-Provider, der hauptsächlich auf SaaS, also Software as a Service und auf Cloud-Dienstleistung spezialisiert ist und im Grunde den gesamten Mittelstand und die, aber auch natürlich die Großkonzerne in Japan bedient. Und genau, Fujisoft ist jetzt, Stand heute zu 57,9% KKR-Eigentum. Also da gab es eine kleine Bieterschlacht im Vorlauf. Wir sagen jetzt klein, die Leute bei KKR und Bain werden Nächte durchgearbeitet haben. Für die war es wahrscheinlich sehr große Bieterschlacht, ja. Im Ergebnis ist Bain dann zurückgewichen und KKR hat eben diese Anteile übernommen. Will jetzt die restlichen knapp 40% auch noch über ein Squeeze-Out in den nächsten Monaten einsammeln. Und die Idee dahinter ist natürlich einerseits, dieses profitable Software-Business weiterzuführen, das natürlich total schön ist für Private Equity, weil es Recurring Revenues sind, weil es sehr planbar ist.
Ja.
Und das Zweite, was dranhängt, und da haben wir schon mal hier drüber gesprochen bei Diversified Deals, ist Real Estate. Es geht mal wieder um schöne Lagen und gute Quadratmeterpreise.
Okay.
Und Japan ist dann natürlich in den letzten Jahren auch auf was den Immobilienmarkt angeht abgehoben oder zumindest, also wenn man jetzt die Preise von 1983 vergleicht fürs Headquarter zum Beispiel mit den aktuellen Marktpreisen, dann ist das schon ein ziemlicher Wertzuwachs. Insofern, genau, spielt das natürlich auch eine Rolle. Das werden die Kollegen von KKR sehr genau modelliert haben.
Genau, das wäre genau, wie du gesagt hast, in den Nachtschichten,
yes,
wurde das sicherlich in jeglichen Excel-Tabellen hoch und runter kalkuliert.
Genau. Was kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Wir bleiben in Asien und zwar hatten wir auch schon drüber gesprochen, Thema Indien. Dort sind Private Markets auch gerade besonders attraktiv bzw. attraktiv. Da plant Tata Capital einen der größten Börsengänge Asiens, Bewertung bei 1,7 Milliarden. Paul, was steckt da dahinter?
Total spannend. Also ich meine, wir haben, wie du sagst, schon über Indien gesprochen. Gerade Private Markets dort sind ein großes Thema, ja, weil du auf der einen Seite eine total aktive Börsenkultur auch hast und auch eine, die immer weiter wächst. Zeigt gleich ganz viele Unternehmen, die in den letzten 20, 30 Jahren als Privatunternehmen gewachsen sind. Das heißt, es ist jetzt so ein Reifegrad erreicht, wo relativ viele über Spin-offs oder auch tatsächlich also Eigenunternehmen überlegen, an die Börse zu gehen. Und Tata Capital ist jetzt so der erste in diesem Jahr. Grob 1,5 Milliarden rechnet man jetzt, sollen durch den Börsengang eingebracht werden. Dahinter steht natürlich auch, und das haben wir nur so gestriffen das letzte Mal, steht die Bewegung weg von China so ein Stück weit, ne? Also wenn du auf dein Investmentportfolio schaust als Investor, Privatinvestor natürlich, aber eben viel mehr so als institutioneller, dann siehst du relativ klar, USA, sie haben jetzt nicht den allerbesten Start ins Jahr gehabt. China ist auch ein bisschen auf und ab, ehrlicherweise, oder sagen wir mal, die Volatilität ist höher und vielleicht auch die ein oder anderen Risiken. Und Indien ist ganz spannend in der Hinsicht. Auch natürlich risikobehaftet, das will ich gar nicht runterspielen, aber es ist, es gewinnt so ein bisschen im Windschatten der etwas strauchelnden Großmärkte in China und in den USA.
Ja, absolut, absolut. Hol doch gerne mal die Hörerinnen und Hörer ab, Tata Capital. Über welche Branche sprechen wir hier?
Also genau, das sollten wir nicht vergessen. Also Tata Capital ist eigentlich ein Spin-off von der Tata Group. Es ist ein indisches Konglomerat, 165 Milliarden Umbau, groß geworden mit Autos, also Tata Motors, mit IT, TCS. Jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist oder Bilder von Freunden gesehen hat, da kommt man ja dann immer nicht drum herum, hat vielleicht aus New York diesen Sponsor gesehen, vorne auf der Brust, Tata Capital. TCS, entschuldige, also das ist Tata Capital, das dahinter steht. Insofern auch sehr präsent. Stahl, Energie und so, also ein klassisches Konglomerat, das über die Jahre immer weiter gewachsen ist. Sehr alt, also 1860, das heißt nach 1860er, das heißt ein altes Unternehmen, das bisher wirklich fast komplett immer noch in Privathand ist. Also es ist eine, 92,8% der Anteile liegen immer noch bei der Familie. Und genau, die Frage ist jetzt natürlich durch diesen Spin-off oder den Verkauf, Teilverkauf von dem Kapitalarm, ob das, es wird jetzt nicht die ganze Konzernstruktur ändern, aber es ist natürlich ein erster Schritt in Richtung, in Richtung Public Markets und damit dann natürlich die Frage für so eine Familie, die so ein Riesenimperium hat, wenn das gut läuft. Ich glaube, an anderen Spin-off-Ideen mangelt es dem bestimmt nicht.
Nee, absolut. Klar, wenn man dann da die Möglichkeit hat, irgendwelche bestimmten Arme zu liquidieren über ein IPO, why not? Du hast noch einen dritten Punkt mitgebracht zum Bigger Picture. Ja. Und zwar, ich meine, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben sicherlich alle den Film Barbie geschaut und wussten dann, dass danach sich alle Birkenstock-Schuhe kaufen. Also sind sie bestens im Bilde. Allerdings sieht es gerade nicht so rosig aus.
Genau, es ist nicht ganz so rosig bei Birkenstock. Ich habe es nur mitgebracht, weil es ganz spannender Fall ist. Und zwar geht es darum, Birkenstock hatte darauf geklagt letztlich, dass die Form des Schuhs, den wir alle sehr vermissen und hoffentlich in 6 Monaten dann auch wieder nicht mehr sehen können, wenn jeder wieder mit den Dingern rumläuft. Die Form wollten sie schützen lassen als Kunst, als Kunstwerk. Das ist jetzt abgelehnt worden beim deutschen Gericht. Das heißt, andere Competitor dürfen das nachbauen, das Modell. Es ging, glaube ich, konkret um einen Aldi oder einen Lidl Schuh, der sehr ähnlich aussieht.
Es ging patentrechtlich ging es nicht, deswegen haben sie es probiert, über Kunst zu schützen.
Genau. Weil
sehr spitzfindig.
Genau, sehr spitzfindig. haben die Richter sich auch gedacht. Und ja, das hat nicht funktioniert. Aber ich fand es ganz lustig, einen Twist mal zu überlegen, was kann man eigentlich alles so als Kunst schützen lassen? Schuhe zählen auf jeden Fall erstmal nicht dazu.
Ja, genau. Da fällt mir, ne, der eine, wie ist der, dieser eine Song, der jetzt sehr beliebt war, auch in einigen Wahlkreisen hinsichtlich, ne, das durch die Kunstfreiheit geschützt.
Ja.
Fällt gerade leider nicht den Interpreten. Yes. Auch nicht die genauen Songtitel, aber sollte man mal drüber nachdenken, was man vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht haben ja die Zuhörer und Zuhörer Ideen, was man sich anschützen lassen könnte.
Ja.
Als Kunstideen.
Wir kennen gute Anwälte, kann ich nur sagen.
Genau, genau, sehr gut, sehr gut. Wir gehen zu unserem Deep Dive. Bevor wir da reinstarten, wir haben es oft angekündigt und jetzt die letzten zwei Wochen einfach auch ignoriert. Und zwar geht es um das Thema Private Equity in der NFL. Paul, hast du den Super Bowl gesehen?
Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn teilweise verstanden. Ich habe aber vor allen Dingen parallel auf verschiedensten Social-Media-Plattformen mitgelesen und mitgeguckt, was so diskutiert wurde. Das fand ich ehrlicherweise, es wird hart sein für alle NFL, also ja, für alle Football-Fans. Ich habe ehrlicherweise das interessanter gefunden als das Spiel. Aber gut,
that's ja, for me. Ja, ehrlicherweise ist, zeigt das ja aber auch, warum die NFL jetzt auch bei Private Equity Managern so interessant ist, denn es geht weit über das Spiel hinaus. Also wir reden ja nicht nur darüber, dass sehr, sehr große und starke und muskulöse Männer hinter so einem Ei herlaufen, sondern um all den ganzen Zirkus, man kann es ja fast schon so nennen, drumrum. Und da vielleicht mal so ein bisschen ein Step zurück. Also ne, die NFL hat entschieden im August 2024, dass auch Private Equity Firmen Minderheitsbeteiligung an NFL-Teams erwerben dürfen. Und diese Regeländerung ermöglicht es jetzt nun institutionellen Investoren, so Anteile zwischen 3-10% an der Franchise zu halten. Vorher war das ausschließlich Einzelpersonen oder Familien vorbehalten, also den klassischen Ownern der Teams sozusagen. Warum ist das spannend oder beziehungsweise was steckt dahinter im Detail? Also die Investoren, also die PE-Companies müssen sich für mindestens 6 Jahre verpflichten, erhalten auch keine Stimmrechte. Das fand ich tatsächlich sehr interessant. Also es geht ja wirklich um reines Equity-Investment. Der Fonds oder Fonds dürfen nicht mehr als 6 Teams oder in 6 Teams gleichzeitig investieren. Macht Sinn, ich finde 6 schon relativ viel, um ehrlich zu sein. Letztendlich genau, soll es natürlich den Franchise-Eigentümern neue Kapitalquellen eröffnen. Das bedeutet, wenn sie irgendwann vor langer Zeit, da gibt es ja einige, die die NFL-Teams erworben haben, jetzt ein bisschen auscashen wollen, können sie das tun, behalten aber trotzdem komplett die Kontrolle über ihr Team. Paul, wir hatten drüber geredet. Wer hat bereits investiert? Das hattet ihr auch bereits, glaube ich, im Deal Crunch mal aufgenommen. Das sind zum einen die Buffalo Bills, die Miami Dolphins und die San Francisco 49ers. Wird tatsächlich gerade geprüft, ob da jemand einsteigen will. Du hast da die Zahlen, wer ist investiert?
Absolut richtig. Ich fange mal nochmal eine Ebene höher an. Du sagtest gerade, 6 Teams ist natürlich schon relativ viel, also dass ein Fonds bei 6 investiert sein darf. Insgesamt sind es 32 Teams. Das heißt, das ist schon genau eine relativ große Gruppe, also ein relativ großer Pool an potenziellen Teams. Trotzdem stimme ich dir zu, ist schon die Vorstellung, dass irgendwie ein Investor da in 6 beteiligt ist, das ist natürlich auch irgendwo die Frage dann Conflict of Interest und so weiter. Aber das mal zur Seite gestellt. Also die Buffalo Bills haben 10% an Arctos Partners verkauft. Genau, das war schon relativ zügig. Das war im Dezember 2024. Das war so der Startschuss auch dann. Ja. Und weitere 10,6% an ein Konsortium. Und auch da ist also ein Private Equity Fonds beteiligt. Das ist Accru Partners. Und dann ist die Bank of America auch mit dabei. Die Miami Dolphins, das ist vielleicht ein bisschen spannender sogar. Da geht es auch um einen Verkauf von 10% an Ares Management, also auch ein Fonds. Da gibt es aber eine Bewertung zu. Und das sind 8 Milliarden. Und das gibt so ein Gefühl, um was für Summen wir da reden. Bei den San Francisco 49ers ist es tatsächlich jetzt, geht's ja, also mal schauen, wo sie landen, aber die aktuelle Bewertung, über die wohl intern gesprochen wird, liegt bei 9 Milliarden. Das heißt, das sind schon ziemlich dicke Brocken. Wir haben eingangs über Fujisoft geredet, da geht es um 4,7 Milliarden. Ja, also wir reden jetzt über 9 Milliarden. Das sind schon nochmal andere Dimensionen.
Und wir reden von 10%, ne? Also das...
Genau, genau. Das heißt, da ist richtig Musik drin, finanziell. Die Frage ist natürlich, warum? Also was macht NFL-Teams so attraktiv für Private Equity? Und Henrik, da haben wir, glaube ich, eine ganze Reihe von Ideen, was es sein könnte. Vielleicht kannst du ja mal dein Number One Reason nennen.
Ja, auf jeden Fall. Also ganz, ganz klar sind es die TV-Rechte. Also ne, 2021 hat die Liga einen 10-Jahres-Deal geschlossen und ich meine, die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen vielleicht die ganzen Diskussionen, wenn es darum geht, wo die Bundesliga gezeigt wird. Dann hast du irgendwie The Zone, dann hast du Sky. Das sind zwei Anbieter. Wenn wir darüber reden, wo die NFL gezeigt wird, da hast du direkt ein paar mehr, ne? Also wir reden über einen 10-Jahres-Deal, über 110 Milliarden US-Dollar mit die NBC, also TV-Sender, US-TV-Sender NBC, Fox, CBS, ESPN, ABC und Amazon sind daran beteiligt. Hast da natürlich einfach garantierte Einnahmen, die dem NFL-Team einfach sichere Investments zusichern. Deswegen auch, wenn du hinsichtlich Werbung schaust, also ne, NFL-Übertragungen dominieren die TV-Quoten. Das ist ja auch ganz oft so, dass auch die Super Bowl-Spots es rüberschaffen nach Europa, dass die gezeigt werden. Ja. Und dass diese für Summen über die Ladentheke gehen. Also da, wenn man jetzt alleine schon schaut in der Regular Season, also in der regulären Saison, jetzt gar nicht mal der Super Bowl, da kostet so ein 30 Sekunden Spot beim Sunday Night Football mehrere hunderttausend Dollar. Ne? Also da hast du im ganzen TV-Recht, in der Vermarktung der TV-Werbung einfach ein riesen Potenzial.
Ja, und ich meine, absolut, ich glaube, das ist der Hauptgrund. Was natürlich noch dazu kommt, ist, du hast es so angesprochen, ist diese Internationalisierung, ne? Also ja. Wir hatten letztes Jahr auch Spiele, NFL-Spiele, die in München stattgefunden haben. Also
Ein Spiel war
das, genau. Ja. Ich glaube, dieses Jahr sind es sonst zwei werden, oder? Soweit ich das richtig, oder zumindest wieder eins.
Dieses Jahr soll eins in Berlin sein, ja. Ich war tatsächlich sogar da in München. Es ist immer ein Riesenspektakel. Ich war 2 Jahre davor, war ich auch in München, beim ersten Deutschlandspiel und das wurde von den amerikanischen Medien sehr, sehr positiv begrüßt, weil die Fanstimmung in Deutschland ja sehr, sehr gut ist. Es eine Fankultur gibt, die es ja in Amerika nicht gibt. Also es gibt keine Fanhymnen, keine Gesänge und ich kann mich daran erinnern, dass, glaube ich, klar gehört natürlich immer sehr viel Show mit dazu, dass Tom Brady nach dem ersten NFL-Deutschland-Spiel gesagt hat, ich habe noch nie bei so guter Stimmung Football gespielt. Und das zeigt aber, ja, Internationalisierung ist ein Riesenthema. Ne? Also ich glaube, es gibt Spiele dieses Jahr in Deutschland, UK, es gibt in Südamerika eins, es gibt in Spanien eins, es gibt in Asien eins. Die NFL ist komplett über den Globus verteilt.
Ja, ja. Siehst du, und ich glaube, das ist natürlich ein wahnsinnig attraktiver Markt auch für ein Private Equity, wenn es darum geht, weiterzuentwickeln. Also die schauen natürlich nicht nur, was ist das Unternehmen wert, sondern die schauen natürlich auch, wo sind Potenziale und gerade in solchen Themen rund um Lizenzierung, um Ausweitung auf neue Kontinente, damit neue Übertragungsrechte und so weiter, ist natürlich auch nochmal viel Interesse. Aber um das einmal in den Kontext zu setzen, ja, die Zahlen, die wir jetzt ansprechen, so 8 Milliarden, 9 Milliarden, bei den Dallas Cowboys sollen es über 10 Milliarden Unternehmensbewertung sein. Forbes hat mal eine Liste gemacht für die die europäischen Fußballvereine. Ja, und landet bei dem teuersten, dem wertvollsten, bei Real Madrid bei 6,6 Milliarden.
Das ist krass, ne?
Das heißt, genau, und 6,6 ist ziemlich genau der Mittelwert, der mittlere Teamwert der NFL 2024.
Also ich
bin gespannt.
Davon gibt's
32.
Ja, absolut. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob sich das Ganze jetzt auch überträgt auf Europa. Mhm. Also hinsichtlich Fußball. Also die Amerikaner sind ja immer Vorreiter gewesen, auch in der Struktur, auch in der Sportverein, dass da schnell irgendwie privates Geld mit reingeflossen ist. Ist in Deutschland im Fußball ist es nicht erlaubt. Also da gibt es diese 50+1-Regelung. Da brauche ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Aber du hast natürlich außerhalb von Deutschland hast du in England Owner Families, du hast, wenn du nach Frankreich schaust, ne, PSG kommt Geld aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also da sind natürlich schon Optionen da und ich bin gespannt, vor allem wenn man halt auch über Summen redet, ne? Real Madrid 6,6 Milliarden und sind es natürlich auch nicht immer so gut wirtschaftlich aufgestellt, haben oft irgendwie mal ein, zwei Probleme, auch in Spanien, da ist es vielleicht gar nicht so unattraktiv. Also das Modell für die, dass da PI reingehen. Aber ich wollte gar nicht auf den Fußball lenken.
Nein. Aber es ist ja spannend, ja. Und ich meine, es ist vielleicht dann, wenn wir so einmal aufmachen, doch irgendwie auch interessant zu sehen, wo es ähnliche Bewegungen gibt, ne? Ich meine, Formel 1 ist ein Thema, das müssen wir jetzt hier nicht en Detail besprechen, aber das ist auch etwas, was durch PI getrieben in den letzten 5 Jahren, auch durch Netflix und ja, aber auch da hatte Private Equity wohl Hände im Spiel, also durch PI getrieben auf die Weltbühne relativ stark an Wert gewonnen hat als Sport. Und ich glaube, mit Golf und diversen anderen Sportarten hat man es ja auch probiert. Bei der NFL ist es so obvious, ja, weil die Werte schon da sind und teilweise, wie du sagst, 10-Jahres-Verträge schon auf dem Tisch liegen. Das genau macht es sehr attraktiv für Private Equity, die natürlich auch sehen, dass Sport ein wahnsinnig spannender Sektor bleibt.
Ja, 100%. Vielleicht für all diejenigen, die jetzt bis zum Schluss dran geblieben sind, schreibt uns doch gerne, wie eure Meinung ist. In welchem Sportbereich wird sich Private Equity weiter ausbreiten? Wird es erstmal NFL bleiben? Vielleicht ist jemand dabei, der sie die Meinung teilt und denkt, der nächste PE-Investor geht zu Manchester City oder zu PSG. Schreibt uns doch gerne vielleicht einfach direkt an hello@morningcrunch.de oder ja, einfach an hello@investnow.com.
Ja, super gerne. Und jetzt möchte ich aber doch wissen, weil du klingst doch sehr investiert in das Thema NFL. Willst du uns verraten, wer denn dein Team ist und für wen wir mitcheeren können?
Das würde meine komplette Autorität untergraben, deswegen möchte ich das nicht verraten. Kann ich machen. Und zwar, ich bin NFL-Fan seit 2015, das erklärt warum. Ich habe mir dann 2015 damals das Team ausgesucht, was damals sehr gut gespielt hat. Das waren die Carolina Panthers. Und seitdem waren sie im Super Bowl 2015, haben dann da kläglich verloren gegen die Denver Broncos. Und seitdem regelmäßig die Playoffs verpasst und letzter in ihrer Division geworden. Es war toll, ich konnte sie sehen. Sie waren tatsächlich in Deutschland dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr beim München-Game. Aber ja, es ist jetzt nicht das Team, was oft gezeigt wird im Fernsehen, weil sie mit attraktivem Football überzeugen.
Alright. Aber es heißt, wenn wir einen GoFundMe aufsetzen, um dir 10% in einem Team zu sichern, dann sind es die Carolina Panthers.
Nee, weil so erfolgreich sind sie ja nicht.
Na gut, okay. Ich dachte aus Fanliebe, aber gut. Das ist natürlich nur kommerzielle Gedanken da.
Ja, wir sind ja natürlich hier im Deals-Podcast, ist ja ganz klar. Und ehrlicherweise muss man sagen, also die Fanliebe ist dann doch eher beim Fußball als beim Football.
Sehr gut.
Um ehrlich zu sein. Zwar auch nicht bei deinem Viertligisten, wer war das nochmal?
Fortuna Köln. Ja.
Ah, nicht?
Spitzenspiel jetzt am Wochenende gegen den MSV Duisburg. Aber es ist ein anderes Thema.
Ja, das ist ja Derby.
Ja, natürlich. Ich habe überlegt, ob ich hinfahre. Und dann habe ich die Bahnverbindung gesehen und gedacht, fliegen kann ich auch nicht zu einem Viertligaspiel. Das wäre ein bisschen daneben. Also bleibt vielleicht dann Livestream.
Gibt's da, wo wird das übertragen?
Da gibt es einen Anbieter. Und zwar, wie heißt nicht, Football Leagues, ja. Und 5 Euro pro Spiel. KI-geführte Kamera. Manchmal, wenn du Pech hast, folgt die Kamera nicht dem Ball, sondern der Glatze von irgendeinem Zuschauer, dann siehst du mal zeitweise nichts. Ja. Also es bleibt immer, es ist spannend.
Ja, ich glaube dann war das wahrscheinlich so ein Hinweis durch die Blume. Ich glaube, da bräuchten wir ein GoFundMe für dich.
Ja, da bin ich sofort dabei.
Viertliga ist, glaube ich, auch machbar.
Ja, das kriegen wir zusammen.
Ja, das klingt nach einem größeren Community-Projekt.
Ja, let's go. Also sagt uns gern Bescheid, wenn ihr Lust hättet, mit Fortuna Köln zu kaufen, dann überlegen wir mal, wie das geht. Du sagtest ja 50+1. Ich weiß gar nicht, wie wir das abbilden könnten, aber wir finden einen Weg.
Ja, auf jeden Fall. Bring Fortuna Köln zurück in Profifußball. Waren die schon mal Profifußball überhaupt?
Ja. Die haben eine ganz wichtige Statistik auf ihrer Seite und zwar waren sie der Club, der am längsten von allen deutschen Fußballclubs in der zweiten Liga gespielt hat.
Ja, das ist wirklich eine Liebhaberstatistik, Paul.
Ja, Ich habe noch ganz viele davon, aber dann sprengen wir den Rahmen gänzlich. Wer gerne auch einen Podcast dazu will, kann sich auch melden. Dann machen wir einen Fortuna Köln Podcast.
So machen wir das. Wir sind jetzt schon bei über 20 Minuten. Yes. Genau, also wie gesagt, gerne Feedback geben, auch mit dem Deep Dive-Themen, ob ihr das gerne so jetzt im längeren Format haben möchtet. Genau, und ansonsten, Paul, bedanke ich mich wie immer bei dir.
Danke dir.
Und wünsche allen Zuhörern und Zuhörern, wenn sie es hören, am Freitag einen tollen Freitag und eine schöne Zeit.
Yes, absolut. Und drückt die Daumen am Samstag für Fortuna Köln.
So sieht's aus. Bis dann. Ciao.
Ciao.